Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manuel und wir reden heute beim Brunch über den Angriff der Klonkrieger. Und dazu habe ich mir einen alten Veteranen eingeladen. Guten Morgen, Boris.
Guten Morgen, Manu.
Sie sind Troy McClure und bekannt aus Frühstückspodcasts wie Breakfast at Manu Spiels.
Exakt.
Schön, dass du mal wieder dabei bist. Und der Daniel ist noch dabei, aber nicht unser Daniel. Guten Morgen.
Morgen.
Und du warst noch nicht dabei, deswegen stellst du dich am besten kurz vor.
Ich bin Daniel, ich bin von Megagon Industries. Wir sind ein kleines Indie-Game-Studio hier in Berlin und Kanada. Und wir haben gerade unseren ersten kleines iOS-Game gemacht namens In Then It Rained, was jetzt gerade dabei ist, andere Plattformen zu erobern, nur leider nicht durch uns.
Genau. Und das soll ja auch das Thema heute sein. Und Boris, du bist ja inzwischen, also damals auch schon sehr stark in Apps und Dingsentwicklung. Ihr entwickelt Dingse.
Ja.
Erzähl doch Dingse. Du am besten kurz.
Ja, ich bin jetzt gar nicht mehr so stark in der App-Entwicklung. Wir machen ja ein SDK, wo ich jetzt arbeite. Aber naja, ich kenne mich trotzdem ein bisschen aus.
Der Apple-Profi. Aber du hast jetzt jahrelang Apps entwickelt und kennst dich natürlich auch mit den Statuten und so ein bisschen aus. Außerdem wollte ich dich einfach mal widersprechen. Sagen wir es doch, wie es ist.
Ja.
So, was ich gerne besprechen würde, Daniel, weil es dich auch konkret betrifft, vielleicht fangen wir mit deinem Fall an. Also man liest in letzter Zeit immer öfter, dass gestern erst wieder auf Twitter gelesen, dass Indie-Entwickler oder eben, ja, vorrangig sind es Indie-Entwickler, die ein Spiel entwickeln und damit auch relativ offen umgehen, also zum Beispiel auch eine Early Access auf Steam haben oder Livestreams machen wie die Flambeer-Jungs, dass die oft davon geplagt werden, dass ihre Spielidee, also Beispiel Threes, wo die Idee zwar lange braucht, um sie zu entwickeln, aber wenn man sie mal kennt, relativ einfach auch wieder umzusetzen ist. Dass solche Leute immer mehr davon betroffen sind, dass durch die schnelle Entwicklung und auch durch so Sachen wie Unity, wo Leute auch ohne große Programmierkenntnisse Sachen zusammenklicken können, Opfer werden, Opfer ist die Frage jetzt, ob das so ist, von Kopien ihres eigenen Spiels. Vielleicht magst du mal deinen Fall schildern, wie das bei euch passiert ist.
Genau, wir haben ein Spiel gemacht, In Then It Rained, was wir auch mit Unity gemacht haben. Das ist das erste Spiel, was ich jemals programmiert habe. Das hat so ungefähr 8 Monate gedauert, aber jetzt auch nicht Vollzeit, sondern so, ich bin eigentlich Freiberufler, das heißt, irgendwie tagsüber Geld verdienen und dann abends und am Wochenende haben wir dann viel Zeit da reingesteckt. Und ich glaube, wir hatten so den ersten Ton, wir waren ganz erfolgreich so in den ersten 2 Wochen, was glaube ich so 24.000 Verkäufe sind, was erstmal nicht viel klingt, aber für so ein Paid-Game heutzutage auf iOS gar nicht so wenig ist. Mhm. Und haben auch ganz gut Presse bekommen, was glaube ich dann auch der Grund war, dass das Spiel relativ schnell geklont wurde, weil es hat so ungefähr 2 Wochen gedauert. Da hatten wir dann den ersten Klon auf Android, wobei man mit Klonen so ein bisschen vorsichtig sein muss. Also weil was versuchen die? Die versuchen in erster Linie so auszusehen, als wären die das Spiel. Mhm. Das heißt, wenn man das öffnet und spielt, dann fehlt denen ganz viele Features und das ist alles nicht gepolished und es ist eigentlich alles eher so in 2 Tagen dahingerotzt. Aber die versuchen natürlich all das zu übernehmen, also die hatten den Namen geklaut, die haben dasselbe Farbschema benutzt und so. Das heißt, ich sag mal jetzt von außen, jemand, der irgendwie von dem Spiel mal gehört hat, der wird dann natürlich dazu verleitet, das zu kaufen. So, die sind alle for free, das heißt, die finanzieren sich alle über Werbung. Das heißt, die machen Geld so oder so, also egal, ob das jetzt den Leuten großartig gefällt oder nicht. Mhm. Und das versuchen die natürlich. Also die versuchen sich relativ schnell an irgendwas dran zu hängen, von dem die wissen, das ist aktuell so in den Medien ein bisschen präsent, um einfach, glaube ich, Masse zu erreichen. Mehr wollen die gar nicht.
Ja, ja, Boris, es gibt ja verschiedene Arten, auf so einer Welle mitzuschwimmen. Also beim Beispiel von Flappy Birds haben wir es ja gesehen, da haben Leute einfach das Spielprinzip genommen und haben es dann Fluffy Bird und Flappy Frog und was auch immer genannt, um einfach auf dieser Welle mitzuschwimmen. Dann gibt's ja die ganz klaren Kopien, also wo wirklich Assets auch geklaut werden und 1:1 das Spiel nachgebaut wird, mit gleichen Grafiken sogar noch, um Leute zu irritieren. Und dann gibt's ja, wie Daniel gerade gesagt hat, so diese Irritationssachen, sag ich mal, wo gar nicht das Gleiche dahinter steht, aber durch das Icon versucht wird, Leute irgendwie dazu gewinnen, irgendwie da eine ganz komplette andere App runterzuladen. Also so Angry Birds, FAQ und solche Geschichten, wo dann einfach versucht wird, über die Masse Bannerplätze abzustauben, oder? Oder fällt dir noch was ein, was es da noch gibt?
Naja, man kann noch im weiteren Sinne, ja gut, ja, das hast du ja als erstes gesagt. Ja, das sind wohl die drei Sachen. Also ich meine, es gibt auch noch Sachen, wo quasi die App mehr oder weniger gar nichts tut, wo man quasi nur die Screenshots reinpackt und die Beschreibung und so. Und also bei App Store gibt's das nicht so, weil das im Review-Prozess ja auffällt, dass das nichts macht. Aber auf Android gibt's das auch manchmal, dass einfach die App gar nichts macht oder was ganz anderes.
Aber man hat trotzdem einfach schon nur, bezahlt hat.
Ja. Genau, man hat sie trotzdem schon bezahlt. Na gut, ein bisschen was muss sie tun, weil bei Android kann man ja die Spiele auch zurückgeben oder die Apps, glaube ich, eine kurze Zeit lang, 24 Stunden oder so. Deswegen sind die seltener geworden, weil dann kannst du halt dein Geld noch zurückverlangen. Aber das gibt's halt auch teilweise, dass das dann irgendwie 2 Euro kostet. Zum Beispiel Tweetbot, dieser Twitter-Client, der recht beliebt ist auf iOS, der twittert das häufiger mal. Das okay, es ist mal, hat mal wieder Tweetbot jemand in den Android-Store gestellt. Mhm. Was dann nicht mal wirklich ein Twitter-Client halt im Zweifelsfall ist, sondern irgendwas, wo halt die Screenshots drin sind von Tweetbot und das Icon und dann,
das,
ja.
Das heißt, wie sehen denn die Klone bei euch im Android aus, Daniel? Ihr habt bis jetzt nur die iOS-Version?
Genau, wir haben nur die iOS-Version draußen. Wir haben jetzt aber, glaube ich, 4 Android-Klone mittlerweile. Irgendwie 3 auf Google, 1 auf Amazon. Wobei bei Google jetzt auch schon wieder 2 Stück draußen sind. Also wir benachrichtigen dann, es gibt so ein Formular bei Google, da kann man das dann mal eintragen und dann dauert das so eine Woche bis 2, bis die wieder rausfliegen. In der Regel, also gerade so, wenn die irgendwie den Namen klauen oder wenn sie die Assets klauen oder so, dann ist das so offensichtlich, dass da, glaube ich, auch Google kein Problem mit hat. Schwieriger wird es natürlich, also wir eine sehr, sehr simple Mechanik haben, die an sich jetzt, glaube ich, auch nicht schützenswert ist. Also ich würde die auch gar nicht versuchen wollen, jetzt irgendwie zu protecten, sondern wenn halt Leute ein anderes Farbschema benutzen, aber eigentlich dasselbe Spiel machen, da kann man dann natürlich schon streiten, so wie nah sind die jetzt dran, so. Was ich halt einfach schade finde, ich finde halt, wenn man bei den Produkten merkt, da hat halt niemand irgendwas dazu gemacht. Mhm. Also wenn jemand unsere Idee nehmen würde und würde die jetzt anders umsetzen oder würde einen Fokus auf einen anderen Bereich legen oder so, dann wäre ich damit ja total fein. Also so jedes Genre entwickelt sich irgendwie weiter, basierend auf dem, was es schon gibt. Aber wenn man halt merkt, die Leute wollen halt einfach nur so aussehen wie wir und wollen sozusagen spielen damit, dass Leute denken, sie kaufen eigentlich unsere App, dann ist das natürlich immer so ein bisschen unschön.
Das heißt, du feilst dann einen Complain, also legst Beschwerde ein oder irgendwas und kannst im Grunde eigentlich auch nur dazu aufrufen, Leute oder Follower oder so zu sagen, hier, beschwert euch mal, das ist irgendwie ein Fake, oder? Mehr kann man da eigentlich nicht machen.
Also ich meine, ganz viele Leute sagen immer so, wir sollten die irgendwie verklagen und so, aber ich weiß halt nicht, warum dann, also so, weißt du, mit 3 Mann irgendwie ein Studio in Vietnam zu verklagen, sehe ich nicht so richtig den Sinn drin. Also macht, glaube ich, jetzt auch wirklich keinen Sinn. Das gibt so ein Formularfeld bei Google, da kann man das eintragen, da linken wir dann immer auf die iOS-Version, also da sieht man ja, wann die draußen ist und wie nah die dran ist. Genau, und ansonsten posten wir immer in so ein paar Facebook-Gruppen rein und über Twitter, dass halt Leute irgendwie vielleicht verbreiten, dass das jetzt nicht die Originalversion ist.
Boris, du hast es ja gerade schon angesprochen, der Apple App Store ist ja so ein geschlossenes Ökosystem, was den Apple-Leuten ja auch oft ein bisschen vorgeworfen wird im Vergleich zu anderen Plattformen, dass man da eigentlich ein bisschen ins Blaue produzieren muss, weil man nicht genau weiß, ob der Review-Prozess durchkommt. Und noch dazu kostet es ja auch was von Gebühren, ist aber für, also von Gebühren, toller Satz, kostet ja auch noch Gebühren, also man braucht ja auch einen Developer-Account und so weiter. Das hilft aber dann trotzdem so ein bisschen wahrscheinlich gegen solche unerlaubten Kopien, oder? Müsste man eigentlich denken.
Das Review passt da nicht so stark drauf auf. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mickey Mouse in deine App packst oder so, dann vielleicht schon. Aber das ist jetzt nicht so, dass ihr halt durchschauen würdet, okay, gibt's dieses Spiel schon?
Ja, dafür
oder so zu viel, in der Art. Ja, klar. Genau. Ich glaube aber, sie reagieren im Schnitt schneller. Wenn du halt meldest, okay, da ist ein Problem da, jemand hat hier meine App kopiert, dann reagieren sie, glaube ich, ein bisschen schneller. Und es gibt halt auch die Regel, ich weiß nicht, wie stark die enforced wird, dass wenn du halt eine App kopiert hast, dass eben nicht nur die App rausfliegt, sondern du wirst halt auch aus dem Developer-Programm rausgeschmissen. Mhm. Was es ein bisschen anstrengender macht, das nächste Mal wieder zu kopieren, weil du musst dir wieder einen neuen Account anlegen. Je nachdem, musst du im Zweifelsfall vielleicht sogar eine neue Firma anlegen. Von daher wird es ein bisschen erschwert, aber man sieht ja trotzdem, dass es halt relativ häufig passiert. Aber also ich glaube, im App Store ist es halt häufiger, dass Leute wirklich so einfache Konzepte klonen. So wie eben Flappy Bird oder so. Hm. Wenn du dann eben das Konzept klonst und es aber anders umsetzt,
dann kannst du im Prinzip auch nichts machen. Gell?
Genau, dann kannst du nichts machen, was auch Sinn macht, aber halt trotzdem im Zweifelsfall nervig sein kann, wenn du wirklich ein relativ simples Konzept hast, was sich so schnell klonen lässt. Ja, es ist dann halt schade.
Aber das ist ja genau die Grundsatzdiskussion dieser Remix-Kultur, in der wir eigentlich leben. Also was ist denn überhaupt schützenswert und was nicht? Also was wir uns, glaube ich, einig sind, wenn irgendwelche Assets benutzt werden, also Musikstücke, Grafiken und so weiter, dann ist klar, dass man die schon selber irgendwie bauen sollte, oder? Zumindest das.
Ich kann dem auf jeden Fall zustimmen, ja.
Aber bei so einfachen Konzepten, also viele, viele gute Spiele sind ja auch sehr simpel, Beispiel Tetris oder eben auch Threes neulich, ja. Super einfaches Grundkonzept, aber halt wahnsinnig tief dann auch von der Spielweise. Die saßen aber da ja über ein Jahr dran, die Jungs, bis dieses Konzept so fein geschliffen war. Und dann gab es ja den berühmten Fall, dass jemand gesagt hat, geil, finde ich super. Gibt's nicht für Android, dann programmiere ich das halt nach und nenne das ganze Ding 2048 und nehme halt Zweier statt Dreier und hat halt ein, zwei Stellschrauben verdreht und hat aber auch einen Riesenerfolg damit gefeiert. Wie steht ihr denn dazu?
Ja, da hat ja sogar einen größeren Erfolg gefeiert eigentlich als Threes im Endeffekt. Hm. Naja, ich glaube, es gab ja auch so einen Artikel von den Threes-Entwicklern, dass das Konzept zwar eigentlich einfach ist, aber im Endeffekt 2048 gar nicht so gut funktioniert wie Threes.
Ja.
Die meisten Leute werden das aber wahrscheinlich nie merken, weil die gar nicht so weit spielen.
Ja.
Und deswegen fällt es gar nicht so sehr auf. Aber deswegen, also ich glaube, auch viele manche simple Konzepte sind im Endeffekt, wenn du dahinter guckst, steckt halt doch viel Feinschliff dahinter. Und so einfach ist es dann eben doch nicht zu klonen. Was aber im Zweifelsfall eben nicht hilft. Aber naja, 2048 ist halt, also da hat sich ja schon jemand auch Mühe gegeben, das nachzuprogrammieren. Finde ich von daher nicht so schlimm. Also ist halt schöner, wenn jemand seine eigene Idee umsetzt, aber
Aber das hat ja eine riesen Welle ausgelöst, weil der 2048-Typ ja sogar dann das quasi überall kompatibel gemacht hat. Es war ja eine reine Web-Applikation am Anfang und auch ganz viele Threes-Klone, nenne ich sie jetzt mal, haben ja dann irgendwie in JavaScript oder so das mit quasi als Redux-Version im 8-Bit-Stil nachprogrammiert. Und also es war ja schon eine riesen Hommage eigentlich auch an Threes und ein gutes Zeichen dafür, dass es ein gutes Spiel ist, oder, Daniel? Dass die Tatsache, dass man eben versucht, oder dass Leute versuchen, das eigene Spiel nachzubauen, ist ja fast schon ein Kompliment heutzutage.
Das auf jeden Fall. Also ich finde es auch krass, wenn man darüber nachdenkt, dass man macht irgendwas und das führt dazu, dass jemand dann in Vietnam sich damit beschäftigt und das irgendwie sozusagen auch macht. So, das ist natürlich schon krass. Ja. Mit dem 2048er Fall, ich finde, man hätte halt ein bisschen warten können. Also der weiß ja, da sind gerade Leute draus, die haben das jetzt auf iOS rausgebracht und ich finde zu sagen, naja, das gibt's nicht auf Android und ich mag das Spiel und deswegen bringe ich das jetzt auch mal auf Android raus. Also man weiß ja, was dann passiert.
So, ja, vor allem, also, das war am ersten Wochenende. Also der war.
Deswegen finde ich, kann man sich mit diesem Hommage-Ding da nicht so richtig rausreden. Also weil es muss einem als Entwickler bewusst gewesen sein, dass man jetzt da anderen Leuten irgendwie gerade deren Existenzgrundlage, also erstmal hart gesprochen, zum Teil wegnimmt. So.
Ja, aber ist es so? Weil man ist ja selber nicht auf dieser Plattform und da gibt's ja dann auch immer dieses Argument, wenn ich es jetzt nicht mache, dann macht's halt jemand anders, oder?
Naja, aber die wollten ja auch darauf, auf die Plattform. Also der Grund, warum man ja meistens nicht sofort auf allen Plattformen veröffentlicht, ist jetzt gar nicht so sehr, dass man es nicht kann, sondern dass man zuerst erstmal auf einer Plattform ein bisschen Erfahrung sammeln möchte. Und gerade wenn man zu zweit ist oder zu dritt, dann ist das ganz gut, irgendwie auch so vom Supportaufwand Plattform für Plattform abzuarbeiten.
Ja, klar.
Also, weil wenn ich alle drei Plattformen von Anfang an veröffentliche, und es war schon auf iOS irgendwie echt Aufwand, so die ersten zwei Wochen, das alles irgendwie hinzukriegen. Wenn da jetzt auch noch, keine Ahnung, dasselbe nochmal auf Android und nochmal auf Windows Phone mit unterschiedlichen Fehlermeldungen und Geräten. Also, deswegen kann ich schon verstehen, dass man das nach und nach machen möchte. Und dann ist natürlich blöd, wenn da jemand den Erfolg schon wirklich abgecast hat. Also, bei uns ist das alles nicht so wild, weil die waren ja jetzt, ich glaube nicht, dass wir da einen großen wirtschaftlichen Schaden davon tragen, dass es ein paar Leute gibt, die irgendwie versuchen, da mit unserem Namen eine schnelle Mark zu machen. So, weil die sind ja auch alle nicht richtig erfolgreich. Also, wir haben es ja selber kaum geschafft, so das Produkt rauszukriegen. ich wüsste jetzt nicht, warum die das schneller schaffen sollten als wir. aber wenn du dann natürlich so einen Extremfall hast, wie Streets, wo du dann da hinkommst und dann ist der Markt schon mehr oder weniger abgekrast. Also weil auf einmal alle Leute eher denken, und das ist ja nochmal absurder, die denken ja dann, dass Streets sozusagen eine gepolischte Version von 2048 ist, so.
Da kann man eigentlich nur froh sein, dass sie nachgerückt noch den Apple Design Award bekommen haben, um noch so ein bisschen quasi diese Anerkennung wenigstens einzukassieren.
Ich glaube, eine Zeit lang war es sogar so, dass es mehr Stimmen gab, irgendwie, dass Threes der Klon wäre.
Das gab es wirklich als Vorwurf, ja.
Das ist natürlich schon krass, aber wenn man das spielt, da steckt so viel Liebe drin mit den ganzen Soundeffekten und den kleinen Characters und so. Also das ist schon, weißt du, da merkst du einfach wirklich, die hätten das Ding auch 6 Monate früher rausbringen können, nur es wäre dann halt nicht gepolished gewesen.
Ja, und die haben halt so viel Spiel extrem an.
Ja, und die haben halt so viel Zeit reingesetzt, um dann halt irgendwie im Endeffekt daran zu scheitern, dass sie es nicht einfach schneller rausgerotzt haben. So.
Jetzt müsste man im ersten Moment ja denken, dass dann ein klassischer Schutzmechanismus eigentlich wäre, dein Spiel komplett unter Verschluss zu halten. Aber was mir auffällt, ist, dass viele sogar entgegengesetzt noch offensiver mit ihrer Entwicklung umgehen. Also seit dem Siegeszug von Early Access auf Steam, wo du quasi schon mitten in der Alpha einsteigen kannst als Fan. Und Flambert geht zum Beispiel noch einen Schritt weiter und streamt ihre Entwicklung. Also die setzen sich dann hin und sagen, hier jeden Mittwochabend oder so, könnt ihr uns dabei zugucken, wie wir weiter an Throne, wie heißt das Throne-Ding? Nuclear Throne. Weiterentwickeln, dann könnt ihr uns zugucken, könnt mit uns Feedback zukommen lassen und die zelebrieren das ja geradezu richtig, was ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz finde, weil dadurch machen sie sich natürlich auch angreifbar für Kopien, weil Leute wirklich direkt zuschauen können, wie sie es machen, was sie machen und die Idee von Anfang an mitkriegen. Aber du hast dann natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, die du dir selber erzeugst, dass die Leute halt wissen, halt, dieses Spiel, dieses Konzept ist von den Jungs oder von der Firma mit, dass da gar nicht erst diese Gefahr läuft, dass du denkst, 2048 war zuerst da.
Gerade Flambert hatte ja auch das Problem, glaube ich, mit Luftrousers und auch
mit dem Phishing.
Mit dem Ridiculous Phishing, was beides ja geklont wurde und vorher, glaube ich, im App Store war, bevor es dann tatsächlich im App Store war. Von daher denke ich mal, die versuchen jetzt einfach was anderes auszuprobieren, nachdem es nicht funktioniert hat. Ich meine, unter Verschluss halten funktioniert ja auch nur so lange, bis du es dann rausbringst. Ne? Ja, und von daher ist es ja auch nicht.
Das wäre doch mein Marktmodell. Ich veröffentliche ein Spiel, aber es darf keiner erfahren.
Nur schwarzes App-Icon.
Und NDA, man muss ein NDA unterschreiben als Käufer, dass man nicht über dieses Spiel twittern und schreiben darf. Ne?
Da gibt es doch dieses Jesse Shell-Spiel, das der mal vorgestellt hat. Was doch auch so war, man kann es irgendwie, es darf immer nur einer spielen und am Ende des Spiels muss es weitergegeben werden. Und man darf aber nicht erzählen, was drin vorkommt. Das ist, hat er, glaube ich, sogar auf irgendeinem GDC Game Design Award für bekommen. So auf so einer GDC Game Jam.
Der hat super Wertungen gekriegt, schätze ich mal. Super Spiel, kann er nicht sagen, was oder wie, aber 120%. Genau.
Gibt's auch nur einmal, also es findet auf so einem USB-Stick statt. Musst du mir den USB-Stick weitergeben.
Geil. Ja, der Dom, der jetzt auch der Superlevel-Autor, der nicht mehr schreibt, sondern jetzt Spiele entwickelt, der hatte doch auch mal so ein Spiel entwickelt, bei dem das Spiel lebt nur einmal. Also quasi ein Permadeath-Spiel und das Spiel stirbt, wenn keiner mehr im Spiel online ist.
Auch eine coole Idee.
Ja, war auch echt cool. Ja, das heißt, Boris, was passiert denn da jetzt so? Also meinst du, das wird noch schlimmer? Also der App Store ist ja sowieso schon völlig zugeballert mit irgendwelchen Fake-Apps und Geschichten. Also was muss Apple tun, um da ein bisschen mehr Linie reinzubringen? Oder was können die überhaupt tun? Oder ist es einfach ein Selbstreinigungsprozess, der da stattfinden muss?
Naja, zumindest mit Spielen, das funktioniert, glaube ich, einigermaßen gut, dass sie die dann auch rausnehmen. Was ich zum Beispiel ziemlich anstrengend finde, sind die, was du erwähnt hast, irgendwie Angry Birds FAQ und sowas. Ja. Ich meine, technisch gesehen sind es halt keine Klone oder irgendwas, aber es ist relativ klar, dass sie eigentlich nur deswegen da sind, um die Suche quasi zuzumüllen. Also ich glaube, ein Weg, das halt zu verbessern, ist, diese Suche zu verbessern. Das eben gerade nicht, wenn ich nach Angry Birds suche, die Angry Birds FAQ der erste Hit ist oder der zweite. Ja, sondern halt so, es irgendwo unter ferner Liefen kommt. Das hast du ja unter vielen Suchbegriffen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, das zu verbessern, dass tatsächlich vorne das ist, was wirklich wahrscheinlich das ist, was die Leute haben möchten.
Und sowas wie Verified Accounts, wie bei Twitter oder so, ist natürlich schwierig, weil sowieso ja alle, die da was reinstellen, eigentlich verified sein müssten. Gell? Das sagt ja nichts über den Inhalt aus.
Ja, ich glaube auch nicht, dass, also bisher hat Apple ja ziemlich darauf geachtet, dass irgendwie mehr oder weniger alle gleich sind. Das wird dann auch schwierig und gerade wenn du dann Indie bist, wirst du, glaube ich, eher nicht diesen Verified Account bekommen.
Ja, genau, für die würde das gar nicht.
Was es ja auch gibt, sind ja tatsächlich große Publisher, die Indie-Spiele klonen. Es gab ja, glaube ich, mal von Capcom irgendwie so ein Ding, wo sie ein Spiel geklont haben und in den App Store gestellt haben. Was zwar, also es war neu programmiert, die haben jetzt nicht die Assets geklont, aber es war schon sehr, sehr nah dran an dem Original. Und von daher, das gibt's ja auch. Und deswegen werden die Verified Accounts das im Zweifelsfall sogar noch schlimmer machen.
Stimmt, ja. Ich sag nur Gameloft oder so. Daniel, was würdest du dir denn wünschen, so als Entwickler jetzt für das nächste Spiel oder wie gehst du jetzt mit der Situation um?
Ich glaube ganz ehrlich gesagt, wir müssen uns damit abfinden. Also, glaube ich, die Piracy. Es ist mittlerweile, also gerade für uns, also wir wollen ja simple Spiele machen. Also wir sind so klein, wir müssen Spiele machen, die nicht content-driven sind, sondern die halt irgendwie durch eine gute Mechanik leben. Das heißt, die werden auch immer leicht klonbar sein. Also ich glaube, Transparenz ist das Einzige, wie man sich wirklich gegen wehren kann. Deswegen verstehe ich auch die Flambeer-Jungs total. Also weil, wenn man die Klone schon nicht wegkriegt, dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass die klar erkennbar sind. Also dass halt jeder weiß, das ist nicht das Original. Einfach weil, also sowas wie Luftdrowsers, ich glaube, da gab es auch so einen Kommentar, den ich ganz lustig fand, war sowas wie, ich dachte, das wäre schon lange draußen. Also das war einfach so präsent, komplett, von Anfang der Entwicklung bis Release, dass jeder, der zumindest so einigermaßen in diesem Genre sich auskennt, auf diesem Bereich steht, wusste, das ist von Flambeer. Also da können noch so viele Leute versuchen, das nachzumachen. Die haben ihre Marke einfach sehr stark besetzt. So, und ich glaube, das ist ein Weg, wie man gehen kann. Und persönlichere Spiele machen. Also je persönlicher ein Spiel ist, desto schwieriger ist es, glaube ich, für irgendjemanden zu klonen. Einfach auch, weil es in einem bestimmten Kontext stattfindet.
So. Was meinst du mit persönlicher?
Na, ich sag jetzt mal.
Hast also, du jetzt einen persönlichen Bezug zu Regen? Oder?
Ja, jein. Andere Leute hätten das Spiel so nicht gemacht. So, also weil es halt nicht gemacht ist für irgendeine Zielgruppe oder so, sondern es ist einfach gemacht, weil wir es persönlich sehr ästhetisch so finden. Jetzt einen Wuga oder irgendwie hätte dasselbe Spielprinzip komplett anders umgesetzt. Einfach weil es nicht durch deren Fokusgruppentest so durchgehen würde. So. Also die hätten irgendwie geguckt, keine Ahnung, süße Charaktere zu nehmen, die man rausstellen könnte oder so. Und das meine ich so einerseits mit persönlich. Also ich glaube halt irgendwie Sachen zu machen, die einem selber gefallen, streamlined das Ganze halt nicht so. Gibt's mehr Ecken und Kanten.
Und, um halt im Gedächtnis zu bleiben, meinst du? Klar, genau. Das schützt natürlich nicht vor Klonen, sie ist Reese, aber
was macht das Spiel halt individueller?
Genau, also was nachzumachen, so wirklich so einen persönlichen Touch wie bei Threes hinzukriegen, das ist halt nicht so einfach, wenn du einfach nur eine fremde Idee klaust. Das habe ich dich richtig verstanden.
Ja, genau. Also da ich finde, da irgendwo lohnt sich dann da auch die Arbeit wieder, die man reinsteckt, Inhalt, das ganze Polishing, weil da sind so viele Kleinigkeiten drin, die lohnen sich für die halt gar nicht nachzumachen. Also weil dann müssten die ja auch hingehen und die ganzen Soundaufnahmen machen und sich neue die ganzen Animationen machen, das wollen die ja gar nicht. Die wollen ja nur möglichst schnell irgendwas rausbringen, was so aussieht wie das Spiel, um dann damit irgendwie Gewinn zu machen.
Und wenn man es mal so sieht, bei den AAA-Produktionen geht einem so dieses Gehype ja eigentlich nur noch auf die Nerven. Also am Beispiel von Watch Dogs oder so, das war ja so viel Presse, so viel Medienrummel, dass man dann zum eigentlichen Release fast schon enttäuscht sein musste. So hatte ich das Gefühl, weil alle es eigentlich nicht mehr hören konnten. Aber gerade bei so Flambeer sieht man es ganz gut, was die da ankurbeln und hypen und einfach diese Erwartungshaltung oben halten. Auch man kann sowas ja auch sympathisch machen. Also siehe Flambeer, siehe Threes. Da einfach die Aufmerksamkeit oben halten und genügend Leute zum richtigen Zeitpunkt wissen lassen, dass dieses Spiel jetzt da ist, um das weiterzuerzählen, um quasi die Welle groß genug zu haben, damit die Trittbrettfahrer nicht überhaupt gar nicht erst diese Aufmerksamkeit kriegen, wie es halt bei 2048 passiert ist. Gell? Ich glaube, das ist so, dass der Hype durchaus auch ein bisschen schützenswerte Funktion haben kann. Weil es halt dann fokussiert auf einen Moment sich bündelt.
Ja.
Gut, dann danke ich euch für euren Besuch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dir, Daniel, dass gerade bei dem zweiten, dritten, vierten Spiel dann auch die Leute Bescheid wissen, dass von dem und dem der die und die Spiele gemacht hat. Ich glaube, das hilft auch, oder? Wenn man so ein bisschen sich so eine Historie aufbaut von Spielen, dass dann auch klarer ist, das sind die, die haben das Rain-Spiel gemacht oder die haben die das und das Spiel gemacht, dass man dann auch die eigene Bekanntheit quasi als Schutzfunktion nutzen kann.
Das ist zumindest ein bisschen die Hoffnung, dass das natürlich so ein Gesamtpaket ergibt, in dem Leute einfach sagen, okay, das schafft so ein gewisses Grundvertrauen. So. Ja.
Gut, danke für euren Besuch. Tschüss, Boris.
Ciao. Ja, vielen Dank. War schön.
Gerne wieder. Dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, Boris.
Tschüss. Ciao.